Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zu Architekturfunk, dem Heinze-Podcast über Architektur, das Bauen und die Persönlichkeiten hinter den Werken. Der Podcast begleitet Veranstaltungen von Heinze und wir starten heute am 19. April 2021 mit der Heinze Architektur virtuell mit dem Titel
So klang es vor 5 Jahren, als die erste Episode erschienen ist. Ja, der Architekturfunk ist in diesem Monat genau 5 Jahre alt. Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe, Episode 210 am 30. April 2026. In der Corona-Zeit, als Live-Veranstaltungen ausgefallen sind und nur noch online stattfinden konnten, wurde der Podcast ins Leben gerufen als tägliche Begleitung zur Heinze Architektur virtuell. Das war eine gute Entscheidung. Corona ist gegangen, der Podcast ist geblieben. Und wer mich mal richtig lange und viel reden hören will, kann sich die ersten 13 Episoden nochmal anhören. Da rede ich nämlich komplett durch. Kein Gast kommt zu Wort. Ein spezielles Format für spezielle Zeiten. Die Architektur gibt es übrigens natürlich längst wieder live. Und mit einem neuen Konzept, Architektur Projects 26, heißt es in diesem Jahr. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und einen anderen Link findet ihr auch in den Shownotes und der führt euch zum Heinze Architektur Award. Das Wettbewerbsjahr läuft, die ersten Projekte sind bereits im Rennen um ein Gesamtpreisgeld von 40.000 Euro. Macht mit unter heinze.de/award. Mein Name ist Kerstin Kuhne-Katt und mein heutiger Gast ist Philipp Misselwitz. Wir steigen ein ins Gespräch. In den letzten Jahren hat sich die Diskussion über Architektur verschoben. Der einst abstrakte Begriff der Ökologie und Nachhaltigkeit, also das war vielleicht in den 90er Jahren definitiv noch so, ist heute konkreter und wird von jeder Mann und jeder Frau selbstverständlich genutzt. Im Vordergrund steht dabei meist die technische Frage und Umsetzung der Bauwende, um Lösungen zu finden zur Klimaproblematik, die sich in Zahlen so ausdrückt, etwa die Hälfte der weltweit abgebauten Rohstoffe wird in der Bauindustrie verwendet. Das Bauwesen verursacht geschätzt 1/3 des globalen Abfalls und mindestens 40% der weltweiten Kohlendioxidemissionen. Diese Zahlen sind mittlerweile bekannt, werden veröffentlicht und vermittelt in unserer Branche eh. Und der Architekturfunk hat in den letzten Jahren auch viele Gespräche über die Transformation der gebauten Umwelt geführt. Heute möchte ich einmal einen Schritt zurücktreten und fragen, welche Rolle spielt Architektur eigentlich in dieser großen geplanten Veränderung oder in der großen angestrebten Veränderung, lokal und global und für die Gesellschaft? Mein Gast heute ist Dr. Philipp Misselwitz, Architekt, Stadtplaner, Experte für globale Urbanisierung, Professor an der TU, also Technischen Universität Berlin, Leiter der Habitat Unit am Institut für Architektur und CEO des Bauhaus Erde. Herzlich willkommen, Philipp Misselwitz.
Ja, schön, dass wir uns hier unterhalten können.
Du hast Architektur studiert, aber relativ früh gemerkt, dass du die klassische Tätigkeit im Architekturbüro etwas zu eng vielleicht findest. Und dass du dich stärker für die gesellschaftlichen und urbanen Prozesse rund um Architektur interessiert. Warum oder beziehungsweise wie hat dieser Perspektivwechsel dein Verständnis von Architektur geprägt erstmal?
Ich habe in den 90er Jahren Architektur studiert in England und wenn ich ehrlich bin, war Arbeiten im Büro so als klassischer Architekt eigentlich für uns gar keine Option. Nicht, weil wir das nicht wollten, sondern weil es gar keine Arbeit gab. Wir hatten enorm zu tun, Praktika mit Büros zu finden. Die waren meistens unbezahlt. Wir sind also so ein Stück weit in einen Arbeitskontext reingewachsen, in den Architektur und Planung in Europa schon ziemlich in der Krise waren. Und habe in Cambridge und London studiert und war oft in Berlin und hatte hier auch meinen Freundeskreis. Und da entstand dann die Idee eigentlich zu überlegen, wir haben ja gemerkt, die Stadt verändert sich trotzdem und es passieren tolle Sachen in einer Stadt wie Berlin, obwohl viel geplant wurde und überhaupt nichts umgesetzt wurde. Und uns hat das dann interessiert, dem näher auf den Grund zu gehen. Und so entstand, initiiert von Philipp Oswald und Klaus Obermeier, ein spannendes Forschungsprojekt, das hieß Urban Catalyst an der TU Berlin. Es war ein europäisches Forschungsprojekt, in dem wir eigentlich andere Formen der Raumpraxis untersucht haben. Also wir haben das dann nutzergetragene Stadtentwicklung genannt. Berlin ist ja so zu einem unfreiwilligen Labor geworden. Man könnte sagen, weil, vielleicht auch ein Stück weit, weil die klassische Planung und Vermarktung von dem vielen Leerstand in vielen Transformationsorten gescheitert ist, es gab einfach keine Nachfrage, entstanden plötzlich Freiräume, in die ganz andere Akteure hereintreten konnten. Das waren Akteure aus der Kunst- und Kulturwelt, die sich Orte angeeignet haben mit einfachen, oft improvisierten Taktiken und Strategien. Und da entstand eine unglaublich bunte und vielfältige Stadt, die auch ein Stück weit eigentlich Berlin ganz neu definiert hat. Eben nicht durch Gebäude und sogenannte Signature-Architektur, sondern eigentlich durch Nutzer selbst. In der Musik, in der Kunst, aber auch in ganz vielfältigen Kulturwelten und auch in ganz anderen Feldern. Und diese Stadt von unten, diese angeeignete Stadt, die nutzergetragene Stadt, das war für mich so ein spannendes Lernlabor. Und da bin ich sozusagen reingeschlittert in eine Situation, wo die Architektin und der Architekt gar nicht so die entscheidende Person war bei den Veränderungsprozessen von Städten.
Ihr habt euch auch für europäische Städte interessiert an der Stelle direkt. Also ihr wart nicht nur auf Berlin fokussiert.
Das war ein Forschungsprojekt, was von der Europäischen Union gefördert wurde. Da war Amsterdam und Helsinki und Wien dabei und auch Neapel. Und wir haben durch den Vergleich dieser ganz unterschiedlichen Städte und unterschiedlichen Rahmenbedingungen unterschiedliche Veränderungsdynamiken, die alle nutzerinitiiert waren, untersucht. Und spannend war, wie die Städte damit umgegangen sind. Berlin war die offizielle Planung, die Bezirksverwaltung, die Senatsverwaltung war relativ hilflos am Anfang und betrachtete das Ganze eigentlich als ein Scheitern und vielleicht ein notwendiges Übel, einen Übergang, während andere Städte wie Wien damit viel offener und auch Amsterdam viel offener umgegangen sind und überlegt haben, wie kann eigentlich diese Stadt von unten und die Stadt von oben, also die Stadt, die offiziell geplante Stadt und die angeeignete Stadt, wie kann das eigentlich zusammenkommen?
Und war dieses Hilflose in Berlin auch dem Fall der Mauer dann geschuldet?
Es war sicher eine komplette Überforderung, auch eine Planungskultur, die gewöhnt war, über Jahrzehnte endlose Ressourcen zur Verfügung gestellt zu bekommen für Planung und Umsetzung. Und diese Berlin-Zulagen und Sonderbudgets auch für West-Berlin waren weggebrochen. Und man hatte auch vollkommen das Wachstumspotenzial, das ökonomische Potenzial der Stadt erstmal überschätzt. Man hatte riesige Stadterweiterungsgebiete für Wohnen, für Gewerbe geplant und dafür viel Geld ausgegeben, um dann festzustellen, dass der Bedarf gar nicht da ist und dass die Stadt eigentlich von ihren Einwohnern geschrumpft war. Und so entstanden also eigentlich eine Planung an der Realität vorbei, die Dinge scheinbar zusätzlich blockierte. Aber wir haben dann das Positive daran gesehen, dass dadurch eben eigentlich Öffnungen entstanden für andere Formen der Aneignung. Und über dieses Forschungsprojekt mit Philipp Oswald und Klaus Obermeier konnten wir dann dazu beitragen, mit vielen, vielen anderen Akteuren auch diese andere Stadtentwicklung sichtbar zu machen, in den politischen Raum mit hineinzutragen, Debatten mit anzuregen. Wir haben dann als ein Forschungsprojekt am lebendigen Leib sozusagen mitgeholfen, den Palast der Republik kulturell anzueignen. Das war für uns, waren wir zusammen mit den Sophienseen als Theater und anderen Akteuren dabei, eigentlich eine Leerstandsressource in der Stadt zu erschließen und für kulturelle Nutzungen zu öffnen.
Ah ja, spannend. Also hast du schon früh den Kontakt auch zu KünstlerInnen gesucht, weil das bei Bauhaus Erde ja auch noch eine Rolle spielt. Aber bleiben wir noch mal kurz bei dieser Zwischennutzung. Welche Rolle spielen solche offenen, oft informellen Prozesse heute denn noch für den Diskurs über Transformation und Bauwende?
Also ich habe dann nach meiner intensiven Zeit im Forschungsprojekt Urban Catalyst bin ich dann aus privaten Gründen in den Nahen Osten gezogen und habe sehr viel über mehrere Jahre hinweg auch andere Stadtkontexte kennengelernt und gesehen, wie in anderen Kulturen ganz andere Planungsansätze Städte verändern, beziehungsweise die Planung und auch die Rolle von Architekten eine grundsätzlich ganz andere ist. Also was in Berlin vielleicht so ein bestimmter Moment war, ist in Städten wie Kairo oder Amman oder auch Istanbul niemals Realität gewesen. Dort gab es niemals die Erwartung, dass Planung sozusagen alles regelt. Und so habe ich also die informellen Städte kennengelernt, die Slums, die informellen Siedlungen, die sich aus ganz anderen Gründen als in Berlin eigentlich selbst versorgt haben mit Wohnraum. Und ich fand das wahnsinnig spannend und habe da auch durchaus die Bezüge gesehen, Aneignung in Berlin unter Bedingungen einer gescheiterten kapitalistischen Wirtschaftsweise und Aneignung in prekären, auch sehr armutsgeprägten Kontexten wie Istanbul oder Kairo, in Städten, die wahnsinnig schnell wachsen und in denen die Menschen einfach gar nicht auf den Staat warten, sondern selber ihren Alltag regeln und ihren Bedarf bauen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das hat mir den Horizont auch geweitet. Und ich habe auch in solchen Kontexten dann überlegt, wie man strategisch planen kann, um die vielleicht viel weniger vorhandenen staatlichen Ressourcen eben auf das Wesentliche zu lenken und auch in solchen Kontexten lebenswerten Wohnraum zu schaffen.
Also verstehe ich das dann richtig, dass dort, in den Städten, die du genannt hast gerade, keine falsche Planung passiert ist und nur Wohnraum entstanden ist, der sozusagen auch gebraucht wird, aber ohne Architektinnen und Architekten. Und hier sozusagen ausgebildete Architektinnen und Architekten oder beziehungsweise auf politischer Ebene Entscheidungen getroffen wurden, die eher zu Dingen geführt haben, die nicht unbedingt gebraucht werden. Das ist ja auch schräg.
Ja, ich denke, in Europa hat man eher den Bedeutungsverlust von Architekten und Planern erlebt.
Gibt es den denn? Also ich meine, dass es den hier sozusagen gibt, ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ist es so, dass in den Städten, die du genannt hast, dass Architektinnen und Architekten dort tatsächlich keine Rolle spielen in dem Sinne?
Nicht in dem Maße wie in der westlichen liberalen Demokratie oder auch in sozialistischen Städten, wo es immer, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Durchbruch der Moderne, diesen Anspruch der Gesamtgestaltung, sozusagen des großen Masterplans immer auch gab. Und ich finde das auch spannend, das ist ein sehr spannendes Erbe und auch ein sehr interessantes Erbe, sicher auch problematisches Erbe. Aber was da bei dem Fokus, auch wenn wir uns diese Geschichte erzählen über den Akteur Architekt und Architektin, dann gerät immer aus dem Blick, dass vielleicht ganz andere Prozesse und andere Dynamiken eigentlich die Stadt eben mitgestalten und vielleicht das immer auch eine Chimäre war, dass Architekten und Planer sozusagen in Kontrolle waren. Auf jeden Fall ist es so, dass die als parallel zu der europäischen Modernisierung nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja den Beginn der großen Urbanisierungswelle auch im globalen Süden, in den unabhängig werdenden Kolonien. Und die waren gleich von Anfang an eigentlich in wenigsten Fällen planungsgeleitet und vor allem durch eben den unglaublichen Zustrom von Menschen aus ländlichen Gebieten in die Städte geprägt. Können uns das gar nicht vorstellen, wenn eine Stadt 500.000 Einwohner pro Jahr wächst, wie Istanbul in den 70er, 80er Jahren oder Kairo. Da gibt es überhaupt keinen Ansatz, das mit den Werkzeugen, die wir in Europa voraussetzen, zu steuern.
Hier würde es auch Panik geben bei solchen Zahlen.
Ja, das sind wir einfach nicht gewohnt. Und das sind Kontexte, in denen sich staatliches Handeln vor allem auf die Planung vielleicht von Infrastruktur und auch Industrieansiedlungen konzentriert hat und so im Beispiel von der Türkei von Anfang an gar nicht auf das Wohnen für die breiten Massen.
Okay, du bist ja jetzt wieder hier, schon länger, und Urban Catalyst gibt es ja auch als GmbH, also nicht mehr als Forschungsprojekt, sondern arbeitet auch an der Transformation von Städten. Wie bringst du diese beiden Perspektiven zusammen?
Ja, nach dem Ende des Forschungsprojektes haben dann Philipp Oswald, Klaus Obermeier und ich Urban Catalyst noch ein paar Jahre als so Diskursplattform weiter betrieben und dann hat im Wesentlichen Klaus Obermeier das Büro Urban Catalyst GmbH gegründet, in dem ich auch ein Partner bin. Allerdings ein Junior-Partner, weil ich parallel dann auch angefangen habe in der Universität Stuttgart und danach in Berlin zu lehren. Allerdings immer auch jemand, der versucht hat, dann diese internationale Dimension in Projekte bei Urban Catalyst auch mit zu verankern. Und dieser Austausch ist für mich weiterhin wahnsinnig wichtig. Was für mich auch eine sehr, sehr spannende und sehr prägende Erfahrung war, war die Konfrontation mit geflüchteten und vertriebenen Menschen, vor allem in Kontexten des globalen Südens und auch im Nahost. Das waren dann Themen, zu denen ich auch promovieren konnte. Und wie gesagt, ich habe eine Weile in Nahost gelebt, in Israel, dann in der Türkei. Und das waren für mich extrem prägende Jahre, in denen ich von Anfang an immer eigentlich auf Stadt und gebaute Umwelt und Veränderung in Stadt eher systemisch geschaut habe und mich natürlich immer weiterhin auch für Gestaltung interessiert habe und für Design und auch das, was vielleicht die Kernkompetenz von Architekten und Planern ist, aber immer auch im Kontext von ganz anderen Veränderungsdynamiken und Kräften.
Sprechen wir über das Bauhaus Erde, wo wir jetzt auch gerade im Büro sitzen. Du bist heute Geschäftsführer von Bauhaus Erde, Bauhaus Earth, einer Organisation, die Architektur, Wissenschaft und gesellschaftliche Transformation zusammenbringen will. Erstmal, es gibt keine inhaltliche Verbindung zwischen der gemeinnützigen GmbH Bauhaus Erde und der Initiative Neues Europäisches Bauhaus, die von Ursula von der Leyen im Jahr 2020 ergriffen wurde. Das sage ich, weil es ja so ähnlich klingt, denn beides bezieht sich ja auf das einflussreiche historische Bauhaus, das 1919 von Gropius gegründet wurde. John Schellenhuber hat mir im Interview hier im Podcast erzählt, das ist Episode 79, wer es nachhören will, 2022 war das, welchen Zusammenhang es da gibt. Und zwar hat er im Bauhaus-Jubiläumsjahr 2015, war er Mitgründer des Bauhaus Erde, und zwar zusammen mit Marc Weisgerber. Und er hat erzählt, er hat sich geärgert, dass alles so museal und rückwärtsgewandt betrachtet wurde in diesem Jubiläumsjahr. Und da habe er sich gefragt, was würden die Bauhaus-Giganten sagen? Wir brauchen eine neue Bauhaus-Bewegung. Das war sein Schluss. Und so habe er das Erbe der Bauhaus-Bewegung antreten wollen. Im nächsten Jahr, 2020, wurde das Thema Bauhaus dann von Ursula von der Leyen in der State of the Union Speech auf die europäische Ebene gehoben und die Initiative Neues Europäisches Bauhaus ergriffen. Später wurde das Ganze auf die globale Ebene gehoben in der Charta von Rom, wo auch KünstlerInnen und ArchitektInnen aus dem globalen Süden eingeladen waren nach Rom. Und Rom wahrscheinlich auch, weil der Club of Rome vielleicht vor mittlerweile 60, 70 Jahren diese Deklaration damals verfasst hat, die wichtige und schon gewarnt hat. Welche Ziele verfolgt Bauhaus Erde?
Ja, ich bin zu Bauhaus Erde gekommen, als die GmbH schon gegründet wurde, eben durch vor allem die Initiative von John Schellenhuber, wie du das gerade auch gut beschrieben hast, und der ja auch sozusagen Ideengeber auch für das neue europäische Bauhaus ist. Und ich war derzeit an der TU Berlin und war Institutsleiter für das Institut für Architektur und habe ein Fachgebiet geleitet und war mit viel Forschung und habe mich aber eigentlich nach einer neuen Struktur auch gesehnt, die, in der man schnell agieren kann und in den politischen Raum und auch in die Praxis hinein spielen kann, schneller als Universitäten das vielleicht im Moment in Deutschland tun können. Und so habe ich also den mir zugeworfenen Ball von John Schellenhuber aufgenommen und war der erste angestellte Mitarbeiter von Bauhaus Erde, zunächst als Co-Geschäftsführer tatsächlich mit John Schellenhuber zusammen, später allein, und habe die Organisation aufgebaut innerhalb von 5 Jahren von 0 auf 50 Mitarbeitende. Und die Idee hat mir und auch meinem Verständnis von Architektur sehr gut auch entsprochen, nämlich John ist ja ein Klimaforscher, ein Systemforscher, der sich mit planetaren, systemischen Veränderungen beschäftigt und das PIC aufgebaut hat. Und ich habe sozusagen so ein breites Verständnis vielleicht von Urbanisierung, Veränderungsprozessen in Städten. Und ja, und diese Idee, dass man Klimaforschung und Stadtforschung und Architektur zusammenbringt und dadurch vielleicht die Veränderungen, die im Bauen und der gebauten Umwelt notwendig sind, auch besser und systemisch in den Blick nehmen kann. Das hat mich gereizt Und das prägt uns bis heute, denn wir sind ja 50 Mitarbeitende aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Wir haben viele Architektinnen und Architekten und Planer, aber auch Ökologen und Kreislaufwirtschafter und Handwerker und Systemforscher, Sozialwissenschaftler. Und das ist so ein bisschen der Versuch, natürlich, für uns ist das eine historische Referenz, aber so ein bisschen die Idee dieses interdisziplinären Bewegung des Bauhauses auch wiederzubeleben und systemische Veränderungen anzuschieben.
Und welche Rolle spielt Architektur in diesem größeren Transformationsprozess an sich?
Also Architektinnen und Architekten sind schon eine sehr entscheidende Akteursgruppe, die natürlich in einer besonderen Art und Weise über die Möglichkeiten verfügt, Dinge zusammenzudenken, situativ im Raum Lösungen zu entwickeln aus ganz unterschiedlichen Variablen und kontextuellen Faktoren und dadurch auch Schönheit zu schaffen und Orte zu schaffen, die ansprechen, die als Wohnorte zu Hause werden oder als öffentliche Räume Menschen zusammenführen. Und ich glaube, diese Art von dieses synergetische von Gestaltung ist total wichtig. Und dass Architekten und Architektinnen haben in einer besonderen Weise vielleicht auch die Gabe, diese Geschichten zu erzählen, weil man sie eben dann sehen und anfassen kann und eine Ästhetik mitzuprägen, die wir für ein neues Bauen brauchen. Allerdings sagen wir auch beim Bauhaus Erde, dass wir einen anderen Begriff von Ästhetik brauchen, nicht nur einen, der sich wie klassisch in der frühen Moderne vielleicht über Gestaltung artikuliert, sondern auch über die Art und Weise, wie Material, wo Material herkommt, wie es überhaupt erstmal entweder der Natur entnommen wird oder auch dem Gebäudebestand entnommen wird. Und wir sprechen da von Lebenszyklus, von Wertschöpfungsketten für Bauprodukte. All das, wie wir sozusagen eigentlich ein Bauen in planetaren Grenzen denken, erfordert eben ein breiteres systemisches Verständnis. Und so denken wir eben auch, dass wir eine Art von Ästhetik vom Material im System brauchen.
Und wenn wir das jetzt mal global übertragen, also was wir hier tun, hat ja insgesamt sozusagen, also unsere CO2-Belastungen weltweit sind 2% nur auf Deutschland bezogen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass wir hier handeln und dass man sozusagen global auch Veränderungen anstößt. Ich habe mal den Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, auch interviewt, der gesagt hat, bis 2050 soll sich die komplette globale urbane Infrastruktur verdoppelt haben. Spielt das auch eine Rolle für Bauhaus Earth, Wissen, also zu forschen und eben mit dem globalen Süden zusammenzuarbeiten, um genau eben zu verhindern, dass Dinge wiederholt werden, die wir hier gemacht haben?
Absolut. Wir verstehen uns nicht als eine Organisation, die nur für Lösungen in Deutschland arbeitet, sondern eine in Berlin und Potsdam beheimatete Institution, die aber weltweit arbeitet. Und da sehen wir auch den größten Bedarf. Es gibt ja viele Akteure, gerade auch in Deutschland und in Mitteleuropa, die sich für Bauwendethemen stark machen und einsetzen. Es gibt aber wenig, die versuchen, den Kontext eigentlich der planetaren Krise und der planetaren Urbanisierung wirklich auch in diesem größeren Maßstab mitzuverfolgen. Und das reizt mich. Das ist auch das große Thema von John Schellenberg, sozusagen, wie kann eigentlich das Bauen als der größte Treiber der Klimagasemissionen weltweit und auch der größte Ressourcenverbraucher von einem der Hauptschädiger in einen Heiler für Klima und Planeten verwandelt werden. Das ist sozusagen die ganz große Formel, die uns hier auch umtreibt und die uns in Kontexte führt wie Südostasien, Indonesien, Bhutan, Indien, Vietnam, Subsahara-Afrika, dort, wo tatsächlich gerade die Urbanisierung sich am schnellsten entwickelt. Die UNO schätzt, dass ungefähr 2 bis 3 Milliarden Städter in den nächsten 20 Jahren von ländlichen Gebieten in Städte ziehen werden und dort bauen. Und dazu kommen auch noch über 1 Milliarde Slum-Bewohnerinnen, die nicht adäquat wohnen. Das heißt, überall brauchen wir dort Infrastrukturen für adäquates Wohnen, für Mobilität, für Schulen, für Universitäten, für Krankenhäuser, riesengroße Bauprojekte, die wir nicht negieren müssen. Und wir wissen, dass wenn wir weiter so bauen, wie wir bisher bauen, mit Stahl und Beton, und für diese 2 bis 3 Milliarden Städter so bauen, dann werden wir die globalen Klimaziele absolut nicht einhalten können, sondern allein das CO2, was dort verausgabt wird, reicht, um uns in Größen von 2,5-3 Grad Erderwärmung zu katapultieren.
Also du sprichst auch in diesem Zusammenhang von der Materialwende, ist auch mittlerweile ja ein Begriff, der in der Branche sehr bekannt ist, also ein Wechsel hin zu regenerativen und biobasierten Baustoffen. Welche Hebel müssen in Bewegung gesetzt werden, dass die sich durchsetzen? Und klappt das auch global oder gibt es da immer noch? Also ich meine, Beton zum Beispiel ist ja so, dass alle Welt sagt, da kommen wir nicht drum herum, es muss mit Beton gebaut werden. Ist dann sozusagen ein Etappenziel, so wenig Beton wie möglich einzusetzen oder wie geht man da jetzt vor?
Ja, also grundsätzlich denken wir, man braucht eine große Offenheit und auch plurale Ansätze für eine Materialwende. Fakt ist, dass wir so nicht weiterbauen können, wie wir es jetzt tun.
Aber es wird getan.
Aber es wird getan. Und die Frage ist, was ist die Materialpalette der Zukunft? Ich denke schon, dass sicher ein Anteil von Stahl und Beton dazugehört, vor allem aber auch recycelter Beton und recyceltes Stahl. Das heißt, die Zirkularität ist eine ganz, ganz wichtige Dynamik, die mitgedacht werden muss. Aber was uns am meisten interessiert, sind natürlich neue Materialien, die eigentlich auf zum Teil uralten Baukulturen aufbauen, nämlich bio- und geobasierte Materialien, die in allen Regionen der Welt unterschiedlich sind und die oft auch noch in ländlichen Gebieten präsent sind und gelebt werden, aber nie den Sprung in die moderne Stadt geschafft haben und auch in der Bevölkerung innerhalb von wenigen Jahrzehnten ganz drastisch an Ansehen und Wertschätzung verloren haben. Moderne ist unmittelbar mit Stahl und Beton verbunden und das heißt also diese Neuentdeckung und Wiederwertschätzung von traditionellen Materialien ist eine wichtige Aufgabe, die wir uns stellen wollen und dann natürlich auch der Versuch, wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen, wie viel Biomasse haben wir denn, wie viel Biomasse können wir denn entnehmen und daraus biobasierte Baustoffe zu entwickeln und wo laufen wir auch Gefahren, dort vielleicht unbeabsichtigte Kollateralschäden zu erzeugen, wenn wir nicht sorgsam mit der ja, endlichen Biomasse auf der Welt umgehen.
Und welche Schäden könnten das sein? Also erstmal wollte ich noch kurz sagen, aus der Mode gekommene Materialien, meinst du damit zum Beispiel Lehm? Das fällt mir so als erstes ein. Wir hatten ja mal eine große Lehmbautradition in Deutschland, dann ist es so als Öko, jetzt kommt so langsam wieder, aber es stagniert auch ein bisschen, habe ich so den Eindruck.
Genau, also Erde, Lehm, Stroh, Hanf, viele unterschiedliche Formen von Holz, nicht nur Kiefern und Fichten, die vor allem in Deutschland den absolut überwiegenden Teil des Bauens ausmachen, sondern eigentlich ein Mischwald, den wir in Zukunft brauchen, aufgrund von Biodiversität und Klimaresilienz und viele landwirtschaftliche Abfälle und aber eben auch, also der Begriff regenerative Baustoffe schließt für uns auch die schon verausgabten und verbauten Stoffe wie Stahl und Aluminium und Beton mit ein, die draußen in den Städten in Gebäuden stehen und täglich abgerissen und entsorgt werden, aber eigentlich das Potenzial haben, auch Teil von einer kreislaufgerechten bio- und geobasierten Bauökonomie zu werden.
Also Urban Mining in dem Sinne, ja, dass man absolut alles wirklich wertschätzt und die Schätze hebt und benutzt.
Genau.
Ja. Was meinst du mit Kollateralschäden? Bezieht sich das auf Landwirtschaft und Ökologie, wenn wir wachsende Materialien nennen?
Dazu hole ich vielleicht ein bisschen aus, wie ist das Narrativ, Bauen mit biobasierten Baustoffen tatsächlich global schon akzeptiert und in der breiten Community der Nachhaltigkeitsakteure sozusagen gesetzt? Nein, ist es nicht. Und wir haben vor allem in den letzten Jahren auch sehr viel Bedenken und auch Widerstände aus den Nachhaltigkeitsbewegten Umweltschützern und diesen Communities erfahren und da sehen wir
aus der
ja,
Richtung
und da sehen wir vor allem auch die Notwendigkeit, dort einen Schulterschluss zu wagen. Und ich erkläre mal, warum das so ist. Natürlich ist es so, dass weltweit die Wälder und Ökosysteme unter enormem Druck stehen. Und wir haben weltweit eher schwindende Urwälder und der Amazonas, selbst die Wälder in Deutschland werden von Klimaspeichern zu Klimaemittenten. Aber man muss sich fragen, woran das liegt. Das liegt daran, dass Wald abgeholzt wird, dass Landnutzungsveränderungen bewirkt werden. Nicht, weil man dort Holz entnimmt, um daraus zu bauen, sondern weil man zum Beispiel Sojabohnen oder sogenannte Cash Crops oder auch Viehwirtschaft auf diesen Flächen betreibt. Und es geht nicht um das Holz, es geht nicht um die stoffliche Nutzung von Holz oder Übernutzung von Holz, sondern es geht um den Verlust von Waldflächen aufgrund von Klimaschäden, Naturschäden und Rodungen, aber für ganz andere Sektoren. Und wir sagen dann, eine viel bewusstere Wertschätzung des Materials Holz, zum Beispiel als Teil einer biobasierten Bauwirtschaft, kann dazu beitragen, den Bestand der Wälder viel mehr zu schützen und den gerade ländlichen Kommunen und auch den Ländern, die diese Schätze an Bioreserven haben, zu zeigen, dass diese Wälder Teil einer Wertschöpfung sein können, wenn man sie pflegt, wenn man sie erhält, wenn man in Aufforstung investiert. Wenn Wald nichts wert ist, wenn Holz keinen Wert hat, dann wird er verbrannt und es ist attraktiver darauf, Viehflächen oder Weideflächen oder Sojabohnen anzusiedeln. Wenn der Wald aber, wenn Bambuswälder, wenn Kiefernwälder, wenn Hartholzwälder einen Wert haben und Teil einer Entwicklungschance sein können für ländliche Kommunen und ganze Nationalökonomien, dann wird diese Ressource geschützt, dann wird daran investiert, dann werden die Wälder gut gemanagt, um sie auch klimagerecht umzubauen. Das ist sozusagen die Kopplung, die wir anstreben. Also wir sagen, die Bauwirtschaft kann ein ganz wichtiger Finanzierungsfaktor werden für eine ökologische Land- und Forstwirtschaft und kann sozusagen katalytische Wirkung entfalten, um die Wälder zu erhalten, auszubauen, zu stabilisieren und auch für die Zukunft festzumachen.
Ich meine, wenn Holz jetzt eine größere Rolle spielt beim Bauen, wie bleibt das dann alles im Kreislauf? Ist dann die Abforstung nicht schneller als die Wiederaufforstung?
Also ganz klar ist, dass nicht jedes Holz ist gut oder nicht jedes Bambus ist gut. Es kommt immer darauf an, wo es herkommt, aus welchen Wäldern es kommt. Sind die Wälder nachhaltig gemanagt? Ist die Wertschöpfungskette sozusagen für dieses Holzprodukt tatsächlich so gestaltet, dass man sorgsam den Wertstoff aus der Natur entnimmt und dass man ihn abfallarm bis abfallfrei in Bauprodukte verarbeitet und dort dann so einbaut in Gebäuden, dass er möglichst lang dort verbleibt, vielleicht durch viele verschiedene Nutzungszyklen durchlaufen kann und vor allem mehr als 50 Jahre tatsächlich erhalten wird und nicht nach kurzer Zeit wieder verbrannt wird. Und da sehen wir auch die Möglichkeit, tatsächlich nicht nur einen nachwachsenden Rohstoff zu verbauen, anstatt Sand zu extrahieren und mit Zement zu verarbeiten, zu Beton oder mineralbasierte Stoffe der Natur zu entnehmen, die dort große Schäden hinterlassen und die auch endlich sind, sondern nachwachsende Rohstoffe zu nutzen, die eben obendrein auch noch CO2 einlagern und so, und das berechnen wir auch in Modellierungen, tatsächlich zu einem Effekt führen können, der das über Photosynthese in der Faser gebundene CO2 erhält und Gebäude anstatt von CO2-Emittenten zu CO2-Speichern macht. Und wenn dann, so wie wir es anstreben, der entnommene Wald tatsächlich auch aufgeforstet, gepflegt und erhalten wird, dann ist der Wald ein Schwamm für CO2, der in der gebauten Umwelt dann zwischengelagert werden kann.
Das ist sozusagen die Regel auch von Bauhaus Erde, eher an die Ressourcen ranzugehen, die über der Erde wachsen, nicht in die Erde reingehen.
Genau. Also das sind erneuerbare Ressourcen, die natürlich nur erneuerbar sind, wenn sie wirklich erneuert werden. Das heißt, ganz wichtig ist, dass wir schauen auf die Land- und Forstwirtschaft, auf diesen Sektor schauen und uns da auch in der Organisation Kompetenzen aufgebaut haben, um zu sagen, wir können regenerativ bauen, aber es muss im System, es muss von der Land- und Forstwirtschaft her gedacht werden, zum Bauen hin. Und so kann tatsächlich das Bauen von einem Klimakiller zu einem Klimaheiler werden.
Und auch mit dem Hintergedanken, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Das bleibt
absolut
schon.
Also für uns, ich sage immer so, dass die Bauwende mindestens 3 oder 4 wesentliche Faktoren verbinden muss. Einmal ist es natürlich die Vermeidung, dass wir viel weniger neue Ressourcen in das Bauen einbringen dürfen. Das schließt auch die Wiederverwendung von Baumaterial ein. Das schließt auch das gerade in Deutschland viel diskutierte Konzept Umbau vor Neubau ein. Das schließt auch auf dem städtebaulichen Maßstab Netto-Null-Versiegelung ein, also dass man kompakte Städte baut. Vermeiden ist ein sicher ganz, ganz wichtiger erster Grundsatz. Vermeiden eben auch im Zusammenhang mit Optimierung der Nutzung von Baustoffen. Dann geht es sicher auch darum, dass man die bestehenden Baupraktiken verbessert, dass man eben auch versucht, aus Stahl- und Betonherstellung das CO2 möglichst zu entnehmen. Und auch da gibt es viel Forschung, die derzeit läuft. Eine Forschung, die allerdings immer nur auch begrenzte Resultate meiner Ansicht nach produzieren wird. Und was für uns der wichtigste Aspekt ist, eben das Ersetzen als dritte Säule, tatsächlich die Entdeckung von neuen, nachwachsenden Baustoffen, vor allem eben bio- und geobasierte Baustoffe.
Also da wird auch noch, also Entdeckung heißt aber auch noch, da wird noch gesucht sozusagen, nach wie vor,
die Forschung. Ja, wobei das, wie ich vorhin gesagt habe, oft, ja, die Entdeckung ist vielleicht eine Wiederentdeckung zum Teil und ein sich erinnern oder eine Frage, wie man eigentlich traditionelles und indigenes Wissen zum Bauen irgendwie mit den Bedarfen des 21. Jahrhunderts wieder verknüpft. Es gibt auch in Deutschland ein ganz breites Feld von unterschiedlichen Akteuren, die sich mit diesen Dingen beschäftigt, mit denen wir auch vernetzt arbeiten, aber vor allem im globalen Süden, wo es keine staatliche Forschungsförderung gibt und wo auch die Bauindustrie eben dominiert wird durch Stahl und Beton und gar kein Interesse hat, alternative Baustoffe auf den Markt zu bringen. Gerade da fehlen die Ressourcen und fehlt die Energie, tatsächlich diese Forschung jetzt auf den Weg zu bringen. Und da sehen wir unsere Rolle. Mittel, die wir in Europa leichter finden, über Stiftungen, über öffentliche Forschungsförderung, tatsächlich auch ein Stück weit zu diesen Partnern im globalen Süden zu bringen und gemeinsam diese alternative Materialpalette zu entwickeln, zu skalieren und sie in den Umlauf zu bringen.
Ja, damit ist auch die Frage nach der europäischen Verantwortung oder der Institutionen beantwortet.
Ja, wir dürfen uns das gar nicht, wir müssen uns das immer vergegenwärtigen, dass wir einen 100-fachen CO2-Fußabdruck haben mit unserer Lebensweise hier in Europa. Und in Tansania oder Ghana, wo wir arbeiten, die Gesellschaften aufgrund der Armut und aufgrund der zum Teil immer noch sehr ländlichen Lebensstile und auch der Gebäudezustände und der Mobilitäten, also einen verschwindend kleinen Teil von CO2 pro Kopf verursachen. Und die Frage ist ja, wie können wir dort helfen, Entwicklung zu ermöglichen und für adäquates Wohnen? Und wie können wir dann vermeiden, dass wir tatsächlich dieselben Fehler wie in Europa, in der Moderne, wiederholen? Und sozusagen von einem, wir nennen das manchmal so, how can we tunnel from a low carbon present to a low carbon future? Aber eine Zukunft, die eben chancengerecht ist und den Menschen dort ein adäquates, lebenswertes Wohnumfeld schafft.
Wird da nicht kritisch zurückgefragt, wie es hier aussieht? Also unser CO2-Verbrauch bleibt ja hoch erstmal noch. Wir sind ja noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Und wir gehen ja auch wieder eher zurück, auch politisch.
Ja, absolut. Also das ist eine Tatsache, dass man bei vielen Partnern, zum Beispiel Subsahara-Afrika, die sagen ja, Klimaschutz ist eigentlich ein Thema des globalen Nordens. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass wir eine Klimakrise haben. Bitte räumt das selber auf. Und ich kann die Argumentation verstehen. Und auch wenn wir dort Projekte entwickeln und Partnerschaften beginnen, dann ist tatsächlich Klimaschutz nicht das öffnet nicht die Türen.
Nee, das glaube ich. Das ist ja auch ein bisschen ironisch. Man kommt aus dem reichen, CO2-verbratenden oder massig erzeugenden Norden und sagt dann so, wir betreiben hier unten jetzt Klimaschutz.
Ja.
Kann natürlich,
ja,
aber ist anders framen wahrscheinlich.
Anders, ne? Framen. Und wenn wir aber zeigen, wenn ihr nicht Stahl und Beton importiert, was in vielen afrikanischen Ökonomien bis zu 90-95% passiert, und damit eigentlich eine Chance auf Wertschöpfung abgibt, sondern eigene Ressourcen nutzt, eben vor allem auch biobasierte Ressourcen, Abfälle aus der Landwirtschaft, aus der Forstwirtschaft. Wenn ihr sozusagen euch ein Stück weit unabhängig macht von einer globalisierten Stahl- und Zementindustrie, dass dann entstehen zuallererst Entwicklungschancen, da entstehen Arbeitsplätze, da entstehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von ländlichen Räumen in Städte hinein viele, viele Chancen. Und dass das auch noch für den Planeten, für die Natur gut ist und bei dem globalen Projekt Klimaschutz hilft, ist sozusagen ein guter Mitnahmeeffekt.
Mm. Ja. Ja, das kann ich mir nämlich auch dann vorstellen. Also dann kann man natürlich im großen Zusammenhang dann auch wieder sagen, wenn ihr unabhängig seid wirtschaftlich von diesen, weiß ich nicht, es sind ja auch Weltkonzerne, die Zementkonzerne zum Beispiel, oder die HerstellerInnen von Beton, und da davon unabhängig zu sein, ist ja dann, ja, also es hat einen wirtschaftlichen Vorteil, und natürlich, wenn die von Klimawandel betroffenen Länder sind natürlich vielleicht schon auch hellhörig, wenn sie vorgerechnet bekommen, dass es insgesamt dann besser wird.
Und abgesehen von den wirtschaftlichen Chancen, die sich durch so eine regionale biobasierte Bauwirtschaft ergeben, darf man nicht vergessen, dass gerade diese jetzt schnell wachsenden Regionen vor allem eben auch jetzt schon am stärksten mit durch Klimaveränderungen beeinträchtigt werden, durch Extremhitze, durch Extremwetter. Und gerade da bieten auch die zum Beispiel Lehm oder Holz viel, viel bessere natürliche Möglichkeiten, tatsächlich eine Klimaanpassung in das Gebäude einzubauen. Wir wissen ja, dass zum Beispiel durch Erdlehmstoffe die Temperaturspitzen, sowohl Kälte- als auch Hitzespitzen, super gut abgefedert werden, dass auch die Feuchtigkeit gespeichert werden kann. Und so haben ja über Jahrtausende Menschen in diesen zum Teil heißen, ariden Regionen gelebt und sehr gut gelebt, dadurch, dass passiv gekühlt wird, über das Material tatsächlich gesunde und angenehme Wohnumfelder erzeugt werden. Und das zu kommunizieren, ist auch eine große Chance. Und zu sagen, also ihr könnt sehr viel Geld sparen, wenn ihr in Zukunft eben keinen Generator braucht oder keinen teuren mit Strom, der vielleicht auch nicht immer fließt, betriebenen Kühlapparat, sondern wenn ihr tatsächlich wieder so baut wie eure Vorfahren, allerdings natürlich in ganz anderen Kontexten und auch in verdichteten urbanen Situationen, aber eben mit demselben Material, mit denselben Bautechniken, die auf passive Art, auf kostengünstige Art und viel angenehmer Art eigentlich mit dem Klima umgehen können.
Ja, und ich finde es auch interessant, wenn man jetzt aus dieser Initiative Bauhaus Erde auch dorthin kommt und dort zusammenarbeitet auf Augenhöhe, dann vertritt man ja auch nicht die komplette nördliche Welt oder Hemisphäre, sondern ist ja hier eher eine Minderheit auch, die auch hier überhaupt dafür kämpft, dass sich die Dinge hier ändern.
Ja, aber wir sehen uns tatsächlich nicht als eine Organisation, die hier in Berlin Lösungen entwickelt und sie dann weltweit vertickert, sondern wir sehen uns eher als so ein Mitinitiator eines globalen Netzwerks, wo wir ganz unterschiedliche Situative für bestimmte klimatische und geografische zonenspezifische Lösungen entwickeln müssen, aber der globale Austausch hilft eben sehr, sehr viel, weil tatsächlich man über Materialeigenschaften, über Wertschöpfung, über auch Baupraktiken sehr viel lernen kann. Wir sind in einer global vernetzten Welt und wir sollten diese Chancen nutzen.
Ja, ich habe mal Fabienne Hölzel interviewt, die hat auch ein Büro in Nigeria und sie ist Professorin an der Akademie der Künste in Stuttgart, Stadtbauerin. Sie hat gesagt, es gibt dieses Phänomen, dass gewisse Entwicklungsschritte einfach übersprungen werden, während wir hier natürlich wieder gern davon reden, wie modern und fortschrittlich es wäre, dass das Auto ausgeschlossen wird, dass man sozusagen dort gar nicht auf die Idee kommt, erst die Stadt so zu bauen, dass alles mit Autos voll ist, um dann irgendwann wieder dahin zu kommen, ja, wir machen doch wieder die Dinge zu Fuß, was eben jetzt sozusagen eher normal ist.
Ja, also ich denke, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass andere Urbanisierungspfade und andere Baupraktiken stark gemacht werden und dass dieses erdrückende Vorbild sozusagen europäischer und nordamerikanischer Westen ein Stück weit in den Hintergrund gerät und man eher tatsächlich adäquate Lösungen selber vor Ort entwickelt. Und die gibt es auch schon. Und das Problem ist, dass die vor allem in den Eliten, auch zum Beispiel von Indonesien, von Nigeria, von Südafrika, schon entwickelt werden. In Kapstadt waren wir neulich bei dem ersten Hanfhochhaus der Welt. Oder in Bali gibt es wunderschöne Boutique-Hotels und Eco-Resorts, die aus komplett Bambus produziert sind und aus lokalen Baustoffen. Aber das sind ganz kleine Inseln, die sicher wichtig für das Experimentieren sind und auch wichtige Signale und Startpunkte sind. Aber wie kommen diese Praktiken und dieses Denken in die Masse? Diese Praktiken gibt es übrigens auch und die Materialien werden auch in den Armutskontexten verwendet. So haben wir also die Schwierigkeit, wie kriegen wir diese Materialien aus diesen Nischen, prekäre Armut und ja, ökologische Elite heraus und lassen sie Teil zu einem breiten Bauen machen für die ja, aufstrebenden Mittelklassen in diesen Entwicklungsländern. Und wie schaffen wir es zu einem von einem Material, was immer mit Rückständigkeit und Armut in dieser Bevölkerungsschicht verbunden ist, tatsächlich diese Materialien zu, wir nennen das Aspirational Materials, also zu einem ja, erwünschten Material, einem ersehnten Material werden zu lassen. Und da wiederum, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch die lokalen Architektinnen und Architekten einzubeziehen in das Bauen, in das experimentelle Anwenden. Es müssen Präzedenzfälle geschaffen werden. Wir reden da von Demonstrators, Proofs im Maßstab von Gebäuden, die man anfassen kann, sehen kann, befühlen kann und feststellen kann, dass diese vielen Mythen gar nicht wahr sind und dass diese Materialien oft viel beständiger sind, viel erdbebenresilienter, feuerfester, witterungsresilienter und günstiger sein können als Stahlbeton.
Und welche Rolle spielt da auch Design und Schönheit, wenn wir dann mal zur Relevanz wieder der Architektinnen und Architekten kommen, die ja nicht nur sozusagen konstruieren und mit Materialien arbeiten? Und natürlich Francis Kéré ist das berühmteste Beispiel, der ja für verrückt erklärt wurde in Burkina Faso, dass er plötzlich wieder mit Lehm baut und plötzlich aber wundervolle Gebäude, die preisgekrönt sind, das hat eine Wertschätzung erfahren. Dann
auch. Absolut. Ich denke, dass auch Einzelpersonen und weltweit abenden Büros wie das von Francis Kéré und auch die Anerkennung mit dem Pritzker-Preis sicher schon enorm helfen, auch gerade in den Ländern diese Baukulturen wieder wertzuschätzen und sie für eine breitere Gesellschaftsschicht wieder zu öffnen. Ja, das negative Gegenbeispiel dazu sind dann solche Fälle wie zum Beispiel der Brand in Hongkong eines großen Wohnhauses, wo plötzlich die Medien berichten, da brennt ein Bambushaus. Auch der Deutschlandfunk titelte die Schlagzeile mit Bambus verursacht Brand eines Wohnhauses. Dabei ist das lausiger Journalismus, was gebrannt hat und was sich nicht löschen ließ, war ein mineralischer Isolierstoff. Das Bambusgerüst war auch nach dem Brand fast unversehrt sichtbar, was das Gebäude gerade eingerüstet hat. Das heißt also, diese Art von, diese Mythen, die sitzen sehr tief, werden auch über Medien, Massenmedien, populäre Kultur verbreitet. Man denkt an die alte Parabel von den drei Schweinchen. Das Schweinchen, was im Strohhaus lebt, muss vor dem Wolf wegrennen. Das, was im Holzhaus lebt, ebenfalls. Und das, was im Steinhaus lebt, was übrigens so aussieht wie ein 30er-Jahre-suburbaner, ja, suburbanes Haus in Los Angeles, das überlebt. Das sind so ganz tief sitzende Mythen in den Erzählungen der Moderne. Da müssen wir ran, da müssen wir Alternativen schaffen, andere Erzählungen, andere Beispiele.
Also dann sind wir bei der Relevanz von Architektinnen und Architekten. Viele Architektinnen und Architekten spüren ja auch gerade, dass sich ihr Beruf verändert. Also ich rede jetzt mal wieder von hier in Deutschland. Durch Klimakrise, Ressourcenfragen und die gesellschaftlichen Erwartungen. Was würden Sie sagen, muss sich im Selbstverständnis der Architektur ändern oder bei den Planerinnen und Planern eben, damit diese Transformation gelingt, in der wir uns ja wähnen oder in der wir sind?
Also ich habe ja neben meiner Tätigkeit beim Haus Erde bin ich weiterhin auch Prof an der TU Berlin und habe das Privileg, dort zu lehren. Und ich erlebe, wie gerade hier am Institut für Architektur die junge Generation von Studierenden eigentlich die Professoren und Lehrenden vor sich hertreibt. Die sind viel schneller. Die sind sehr verwurzelt in den neuen Debatten über das neue Bauen. Die haben radikale Forderungen. Sie kritisieren, dass die Lehrinhalte und Lehrmodule sich viel zu langsam verändern. Da erlebe ich, dass sehr viel Energie von dieser neuen Generation kommt, die sich sicher Sorgen um ihre eigene Zukunft macht und sehr kritisch das Agieren der älteren Generation hinterfragt. Das ist eine sehr positive Energie. Allerdings ist das sicher bei Weitem nicht überall so in den Ausbildungsstätten für Architektur und Bauingenieurwesen. Oft ist es tatsächlich so, dass man auch gerade in Deutschland, Mitteleuropa und weltweit durch ein ganzes Studium des Bauingenieurwesens laufen kann, ohne jemals von Holzbau oder biobasierten Bauen gehört zu haben. Und dieses Fachwissen fehlt dann am Markt. Mhm. Es fehlt in Deutschland, es fehlt in Tansania, es fehlt in Ghana. Das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Lehrinhalte viel, viel schneller anpassen und aktualisieren und diesen großen Themen, die uns bevorstehen, öffnen.
Ich war an einer Hochschule, da hat ein Student nachher quasi inoffiziell gesagt, wenn ich hier mit Ideen komme, die eben mit klimafreundlichen, klimaschonenden Materialien sind, dann wird mir das hier quasi verboten. Also ich soll erstmal Stahl und Glas einsetzen zum Beispiel.
Ja, es gibt tatsächlich eben diese Reibung sicher zwischen Studierenden, die eigentlich andere Dinge fordern und andere Lehrinhalte brauchen und sie gezielt einfordern und einer älteren Generation von Lehrenden, die oft gar nicht in der Lage ist, sie dort abzuholen, wo sie sich schon befinden und ihnen diese Tiefe und Erfahrung zu bieten, die sie natürlich brauchen, um sich zu rüsten. Was ich so ein bisschen als Gefahr sehe bei den radikalen Forderungen, die auch gerade in der Studierendenschaft sehr gelebt werden, wie hört auf zu bauen und die Stadt ist schon gebaut. Da sehe ich schon die Gefahr, dass da vielleicht auch eine Grundkompetenz von Architekten und Architektinnen und auch eine ganz wichtige gesellschaftliche Rolle, nämlich tatsächlich auch Ästhetik und Schönheit an Orte zu bringen, die wir für unser Leben brauchen und die uns in unserem Alltag oft fehlt. Und dazu gehört auch eine Lust, tatsächlich zu gestalten und zu verändern. Und das kann man übrigens auch natürlich so machen, indem man kreativ an Nachnutzung oder Umnutzung von Gebäude denkt. Und das muss nicht mit dem Neubau verbunden sein. Aber oft, ich sehe eine gewisse Gefahr, dass sich in dieser hochpolitisierten Debatte, dass diese Frage von Design und Designkultur tatsächlich manchmal etwas verloren geht.
Dabei geht es ja eigentlich auch darum, mit dem umzugehen, was da ist und das aufzuwerten.
Absolut.
Wir kommen langsam zum Ende. Wie würden Sie das denn einschätzen? Wo liegen die Grenzen der eigenen Wirkungsmacht der ArchitektInnen?
Also wir gehen bei Bauhaus Erde wirklich davon aus, dass man für eine Bauwende ganz, ganz unterschiedliche Akteure zusammenbringen muss. Und Architektinnen und Architekten haben eine wichtige Rolle, sind aber auch nur ein Teil dieser Revolution, die eine gesamtgesellschaftliche sein muss, die eine wirtschaftliche sein muss, die ein neues Naturverständnis erfordert, auch eine Veränderung von Lebensstilen. Das heißt, Architektinnen und Architekten sind wichtig als Vordenker, als Ermöglicher von Lösungen, als wichtiger Teil, diese Erzählung zu prägen und sie zu gestalten. Aber allein machen sie keinen großen Unterschied.
Wie lässt sich ein Erfolg oder eine Verbesserung der Situation eigentlich messen? Woher wissen wir, dass eine Maßnahme oder die Summe gewisser Maßnahmen etwas verbessert hat? Wir rechnen ja gerade so viel rum, Excel-Tabellen sind voll, womit wir CO2 einsparen und so weiter.
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass wir natürlich in der Debatte in den letzten Jahren hat der Fokus auf CO2, der wichtig ist, auch manchmal vielleicht dazu geführt, dass wir andere Aspekte, die genauso zu der Transformation gehören und genauso Erfolgskriterien sein müssen, etwas aus dem Blick geraten. Also wir können die Bauwende nicht auf CO2 sozusagen reduzieren, sondern es gibt soziale und ästhetische und ökonomische Faktoren, die genauso wichtig sind. Also wir versuchen bei Baus Erde so ein Indikatoren-Set zu entwickeln, durch das wir den Erfolg unserer eigenen Projekte messen wollen, was gesamtheitlich ist. Und da geht es eben nicht nur um CO2-Einlagerung, CO2-Ersparnis und das CO2 in der Gesamtbilanz eines ökologischen Fußabdrucks, sondern genauso natürlich, brauchen wir das Gebäude, brauchen wir das überhaupt, wie wird es bewohnt, für wen ist es, erreichen wir damit die Gesellschaft insgesamt, also diese Themen wie Inklusion, Partizipation sind ebenso wichtig, wie eben natürlich auch Fragen von Biodiversität, Fragen von Ressourceneffizienz, die sich nicht einfach nur in CO2 messen lassen.
Also ist schon auch eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung nötig dann in dem Fall?
Eine gesamtgesellschaftliche, die aber eben nicht nur menschlich gedacht werden muss, sondern planetar. Also wir bezeichnen das ja oft als das Bauen in planetaren Grenzen.
Mhm. Woran würden wir in 10 oder 20 Jahren erkennen, dass die Bauwende auf einem guten Weg ist oder schon gelungen ist?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, wir haben uns entschieden, bei Baus Erde vor allem die sogenannten Low-Hanging Fruits zu bearbeiten. Das heißt, die Materialinnovationen anzugehen, die schnell zu Erfolgen führen können, nämlich in den nächsten 2, 3, 5 Jahren. Während unsere Freunde bei Fraunhofer-Instituten zum Teil auch an hochkomplexen Chemieersatz- oder Plastikersatzmaterialien, die vielleicht erst 2050, 2060, 2070 tatsächlich einsetzbar sind, arbeiten. Das ist auch wichtig. Unser Theory of Change ist zu sagen, wir brauchen jetzt diese Produktvielfalt, die Materialvielfalt. Wir müssen jetzt die Kraftanstrengung unternehmen. Also von jetzt rede ich von den nächsten 10 Jahren als Zeitfenster für eine Bauwende. Die regulativen Hürden abbauen, die Wertschöpfungsketten für alternative Bauprodukte skalieren, alles mobilisieren, was wir haben, um überhaupt in Zukunft noch bauen zu können. Das ist unser Fokus. Daran müssen wir uns letztlich auch messen lassen. Was erreichen wir jetzt für die nächsten 10 Jahre? Und dann, wenn wir sehen, was die Aufgaben dann sind, hoffentlich zum Teil andere, vielleicht noch viel komplexere, denen wir uns dann stellen.
Super, und deswegen heißt es auch nicht nur Think Tank, sondern Make Tank, Bauhaus Erde.
Absolut. Wir wollen wissenschaftsgestützte Lösungsansätze denken und schaffen und sie in die Praxis bringen.
Super, vielen Dank für das Interview, Philipp Misselwitz.
Danke.
Und das war's für heute. Die nächste Episode erscheint in 2 Wochen am 14. Mai. Bevor wir schließen, noch ein persönlicher Satz. Diese Folge ist meine letzte als Gastgeberin des Architekturfunk. Über 5 Jahre hinweg durfte ich hier Gespräche führen über Architektur, Stadt und die Frage, welche Rolle sie gesellschaftlich spielt und die Veränderungen im Diskurs mitbegleiten. Und ich danke allen Gästinnen, Gästen, Hörerinnen und Hörern, die diesen Diskurs begleitet haben. Für mich geht das Nachdenken, das Schreiben und das Sprechen über Architektur natürlich weiter. Nur in anderen Formaten. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Host, Moderation, Redaktion Kerstin Kunekat, Executive Producer Andreas Göppel, Producer Projektmanagement Nadine Schudiakis, Sounddesign und Editing Kerstin Kunekat, Design und Visual Assets Heinze Media, Social Media Content Claudia van Ravenstein im Auftrag der Heinze GmbH 2026.